Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Ja, okay. Aber wieso soll ich jetzt dieses Intro hier einsprechen? Achso, sind wir drauf? Nimmt es auch schon auf, ja? Ja, mega. You're my heart, you're my soul. As if he's a Reisefraßwort. Ja, nur meine Freunde. Ja, hier ist euer Dieter Bohlen. Also ich hab zwar viel zu tun. Ich hab Interviews mit RTL, ja? Ich muss Hits schreiben. Ich muss mich um Carina kümmern, ja? Aber heute kommt ja auch die neue, die 150. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mega. Ich freue mich so. Das ist ein super geiler Podcast. Die haben mich gefragt, ob ich das sein will. Aber will ich nicht. Und was soll ich sagen, bei DSDS bekommen wir die beiden eh nicht mehr rein, ja? Aber das wissen die auch schon. Deswegen mache ich jetzt nur hier die Ansage, ja? Ja, viel Spaß euch mit Ricky und Daniel und der 150. Folge. Bis so bald, ihr Lieben. Euer Dieter. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Dieter. Damit sage ich auch.
Danke.
Hallo zur 150. Folge bei Verkocht und Abgedreht. Ja, er wollte mal wieder nicht zu uns kommen, Ricky.
Ja, der Dieter, der macht immer einen auf dicke Hose und also ja, einfach, die Reichweite ist nicht groß genug.
Wenigstens haben wir ihn jetzt unfreiwillig reingekommen.
Genau.
Nee, vielen Dank. Ja, und herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge. Kann man ja auch mal.
Danke auch. Ne, danke ebenso.
Sag mal, und guck dich mal um, hier ist ja alles neu. Die Verkocht und Abgedreht ist neu tapeziert. Wir haben ein neues Titelbild, wir haben eine neue Titelmelodie.
Eine neue Melodie, ja, das ist richtig.
Alles neu.
Alles neu.
Ich habe auch die Unterhose mal gewechselt.
Ja, ich habe ein neues T-Shirt an.
So, riecht auch wieder ein bisschen besser hier. Ja. Mal durchgelüftet, einmal im Besen angesetzt.
Ja, wurde auch Zeit nach 150 Folgen.
So, von daher, mach mal. Manchmal muss man renovieren.
Ja.
Du hast sogar zur Ehre des Tages hast du sogar in deinem Restaurant das Frittierfett mal gewechselt.
Ja, selbstverständlich.
Nee, ich kam auf dieses Intro, oder ich habe Dieter für dieses Intro gefragt, nee, es kommt natürlich woanders her, aber hast du mitbekommen zu dieser Thematik, die uns, glaube ich, nicht mehr loslassen wird in den nächsten, ich würde sogar fast sagen Jahren, nämlich KI, mit diesem Foto von Kate Middleton?
Ich habe mal wieder eine Überschrift gelesen und konnte das nicht einordnen, was da gelaufen ist.
Kate Middleton hatte eine OP und musste sich irgendwie eine OP unterziehen und hat letzte Tage bei, ich glaube, Instagram oder Facebook, keine Ahnung, wahrscheinlich bei Instagram, ein Foto von sich mit ihren Kindern gepostet, wo sie dazu geschrieben hat, dass es ihr wieder gut geht. Findige Journalisten haben dann aber so Glitches im Bild festgestellt. Das ist doch manchmal, habe ich dir doch auch schon mal gezeigt, wenn wir so KI-Bilder ja auch schon mal benutzt haben, dass die, dass da an der Hand nicht so ganz passt oder der Hals irgendwie komisch aufgesetzt ist.
Ja, ja.
Und genau solche Bildfehler gibt es zwei Stück in diesem Foto. Nämlich einmal tatsächlich, dass die Hand nicht so ganz im Ärmel drin ist, sondern die hängt so ein bisschen zur Seite weg und irgendwie an der Hand von einem der Kinder ist auch noch irgendwas.
Ja.
Was natürlich Fragen aufgeworfen hat. Und sie hat dann ein Statement dazu abgegeben, dass ihr Hobby Photoshop ist und dass sie das Bild schon gefotoshoppt hat und da die Fehler angeblich entstanden wären.
Ah ja.
Weißt du, was das für die Zukunft jetzt erstmal bedeutet? Jeder kann machen, was er will und im schlimmsten Fall immer sagen, war eine KI.
Naja.
Also ne, wenn jetzt irgendwo irgendwas über irgendwen rauskommt, kann er ja immer sagen, habe ich nichts mit zu tun, war ich nicht. Oder wie in dem Fall andersrum.
Ja, es wird interessant. Es ist ja auch gestern von der EU beschlossen worden, ein Gesetz zur KI, der sogenannte AI Act, in dem zumindest schon mal im Gesetzeslaut beschlossen wurde, wie mit verschiedenen KI-Dingen, die so machbar sind, heutzutage gesetzlich umgegangen werden soll. Und zur Beurteilung dieser KI haben die das in verschiedene Risikokategorien eingeteilt, die gesetzlich unterschiedlich zu bewerten sind. Das heißt, KI-Anwendung mit dem geringsten Risiko, was gesellschaftliche Belange angeht, sind frei verwendbar, und dann kommen aber andere Dinge, die zum Beispiel den Urheberrecht oder Gesichtserkennung und solche Sachen betreffen, die dann bis hin zu nur noch durch Genehmigung durch den Staatsanwalt und so oder richterliche Beschlüsse.
Das ist ja das eine, das finde ich gut, dass das endlich mal so ein bisschen eingeschätzt und bewertet wird. Die andere Sache ist ja dann auch wirklich, was wieder die dummen Leser und Überschriftenleser, Entschuldigung, wie du es bist, dann auch glauben und umsetzen zu glauben. Ne? Also hier unser alter Bekannter Sven Stricker, der Autor von Sörensen Buchreihe, der hat doch letztens, hat er auch gepostet, hat er bei ChatGPT eingegeben, was ist Sörensen hat Angst?
Ja.
Und die Antwort von ChatGPT war überzeugend, aber komplett falsch. Nämlich zum Beispiel, also ChatGPT hat geantwortet, Sörensen hat Angst ist ein deutscher Kriminalfilm aus dem Jahre 2019. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bestseller-Autorin Friedrich Anni.
Ja.
Und ist Teil der Krimireihe um den eigenwilligen Ermittler Tabor Süden. Das stimmt nicht. Beides nicht. Dritter Fehler. In dem Film geht es um einen Privatdetektiv, falsch, der ist Polizist, falsch, der in dem Fall eines verschwundenen Mädchens untersucht, falsch. Also, es klingt wahnsinnig gut, es ist aber
Aber fast nichts richtig dran.
So, ne, und sowas kann man ja jetzt lesen und ja, doppelt checken oder eben nicht.
Ja, oder eben nicht, das ist das Problem.
Also, ich weiß nicht, hattest du im letzten Jahr mitbekommen, gab es doch so, also es gibt ja mittlerweile auch wirklich gute Video, wie nennt man das, Ergebnis einer KI, also Video-KIs.
Mhm.
Und da wurde doch als Beispiel genommen Will Smith, der Spaghetti isst.
Ja.
Was ziemlich beschissen aussah und noch ziemlich alienmäßig. Und das wurde dann ein paar Monate später nochmal gemacht, dieses Experiment, und das sah dann schon besser aus. Jetzt ganz kürzlich ist eine Version rausgekommen, die sieht perfekt aus, wie er in zwei Situationen Spaghetti isst. Kam dann am Ende raus, Will Smith hat sich selber einen Scherz gemacht und hat zweimal Spaghetti gegessen.
So kann man die KI schlagen.
So, ne, aber das meine ich, man muss jetzt einfach anfangen, sich selber Grenzen zu setzen. Einmal gesetzlich, was du eben gesagt hast, und man muss sich selber jetzt anfangen, Sachen zu hinterfragen. Hier mit dieser Kate Middleton-Geschichte, da hat der Postillon daraufhin ein Video rausgebracht, was natürlich KI generiert war, wie Queen Elizabeth ein Statement abgibt, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass es Kate gut geht. Und ich habe das erst auf den zweiten Blick gecheckt, was daran der Gag ist.
Ja. Ah. Aber was war denn das Ergebnis dieses KI-gefälschten Fotos von Kate Middleton? Das heißt, der ging es gar nicht so gut, wie sie getan hat, oder?
Naja, das wird ihr jetzt in den Mund gelegt.
Hm.
Sie sagt, alles in Ordnung. Ich habe nur ein bisschen gefotoshoppt.
Hm. Okay. Aber Tatsache ist, du kannst keinem Foto mehr glauben, dass du nicht selbst gefälscht hast.
Genau, was du nicht selbst gefälscht hast.
Mhm.
Also ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre wirklich beschäftigen.
Mhm.
Weil wenn es jetzt auf solchen Ebenen losgeht, dass man Sachen nicht mehr ganz vertrauen kann oder die hinterfragen sollte, und dann ist die Frage, inwieweit man das tut, was ich gerade mit dem Beispiel sagte.
Ja.
Oder ob das irgendwann mal wie so eine Blase ist, die einfach platzt und keiner hat mehr Interesse daran. Glaube ich aber nicht.
Ich meine, wir leben ja in dem Zeitalter der Fake News und der Desinformation, weil es noch nie so einfach war, sowas zu verbreiten. Die Goebbels-Propaganda hat nur da gefruchtet, wo jemand einen Volksempfänger im Wohnzimmer stehen hatte. Rechte Propaganda oder russische Propaganda verfängt überall, weil sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, nicht Fakten gecheckt wird und überall plötzlich aufgenommen wird, selbst von vermeintlich seriösen Politikern von der CSU, die plötzlich auch diese Sachen verbreiten, dass wir in Peru den Leuten Fahrradwege finanzieren und so, was ja alles so gar nicht stimmt. Das sind alles Fake News, die irgendwie viral gegangen sind und nicht mehr geprüft werden. Und KI verstärkt die ganze Sache noch. KI ist ja auch nur machbar, klar, weil erstens die Technologie immer besser wird, aber auch, weil sich das durch die sozialen Medien ja derart verbreiten kann. Mhm.
Klar, die Verbreitung ist heutzutage ganz anders. Ja. Aber ich habe letztens auch so einen Bericht über so Prototypen von Robotern gesehen, die in Altenheimen die Senioren bespaßen und unterhalten. Ja. Hättest du mir das vor 5, 6 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, wenn das irgendwann mal kommt, dann sind wir am Ende unserer Gesellschaft angekommen. Als ich den Bericht letztens sah und gesehen habe, was für einen Spaß diese Leute mit diesem Roboter hatten, weil die Dinger sind ja mittlerweile, der kommt ja nicht hin, stellt blöde Fragen, sondern der Roboter wusste, was heißt Roboter, so ein kleines Männchen, was aussah wie ein kleines Männchen, also so ein Roboter mit so Glubschaugen, hat sich Fakten von dieser älteren Dame gemerkt.
Ja.
Was sie ihm beim letzten Mal erzählt hat. Und die sind in Interaktion gekommen wieder und haben sich darüber gefreut. Und was wäre die Alternative, wenn das kein Roboter wäre? Dann wird es gar keiner tun, weil keiner Zeit dafür hat.
Richtig.
Von daher, so kacke das auch alles ist, dass da mittlerweile dann auf KI und auf Roboter zurückgegriffen werden muss. Aber die Alternative wäre, da ist gar keiner. Und die Leute verblöden. Ja.
Ein bisschen war das ja auch so bei der Einführung des Fernsehens für den Normalverbraucher. Da wurde ja auch viel rumgemotzt und geheult, dass zum Beispiel die gesamte Musikbranche kaputt gehen wird, weil niemand mehr Live-Konzerte sich anguckt, sondern nur noch alles im Fernsehen gezeigt wird. Mhm. Ist ja auch nicht so gekommen.
Nee.
Selbst heute noch nicht. Trotz Streaming und so ist das Einzige, was überhaupt noch funktioniert, sind Live-Konzerte.
Ja, deswegen meine ich ja, das wird jetzt wie bei allem, wird das erstmal so eine große Blase sein, die dann aber auch wieder platzt. Da werden Überreste überbleiben, die guten, die vernünftigen Sachen. Aber auch genau, was war hier vor letzte oder vorletzte Woche hatten mit dieser komischen AI-AR-Brille von Apple.
Ja.
Die keiner benutzt, weil die einfach viel zu schwer und viel zu groß ist. In 4, 5 Jahren wird es Module aus dieser Erfindung geben, die unser Alltag erleichtern wird.
Mhm.
An Punkten. Aber nicht in der Form, wie es jetzt vorgestellt wurde.
Nee, eher nicht. Wir werden als Gesellschaft einfach lernen müssen, mit Desinformation und Fake News umzugehen und die besser zu erkennen. Und hoffentlich gibt es auch bald Schulfächer, die den Kindern beibringen, wie man sowas erkennt.
Damit sollte man nicht bald anfangen, damit sollte man gestern anfangen.
Allerdings.
Also, weil wenn die Generation das nicht nativ unterscheiden kann, dann ist, ich bin heute so negativ, dann ist vorbei. Dann ist die Gesellschaft am Ende, sag ich dir, aber hör mal,
dann ist sie aber am Ende, oder?
Dann ist sie am Ende. Nee, aber es ist schon interessant mit der ganzen Technik, mein Gott. Aber apropos Technik, ich wollte dir ist ja fast ein Satellit mal wieder auf den Kopf gefallen, ne?
Ja, beinahe.
Ich musste ja so lachen, als am, wann war das, letzten Freitag, glaube ich, ne? Als die Meldung um die Welt gingen, dass Teile eines ISS-Akku-Packs, der 2021 abgeworfen wurde, irgendwie in die Erdatmosphäre eintritt. Und eventuell über Nettersheim zerschellen könnte. Musste ich, also dachte ich, warum schon wieder du?
Ja.
Und ich habe von damals immer noch in meiner Nina-Warn-App, habe ich immer noch Nettersheim eingestellt. Und deswegen kriege ich die Meldung dafür auch. Und es wurde dann ja irgendwann ein bisschen breiter über Deutschland ausgebreitet. Und das Ding ist ja dann aber dann in den Atlantik gefallen.
Mhm.
Schlussendlich. Wie können wir 1969 zum Mond geflogen sein mit einem Computer, wo jeder Taschenrechner heute mehr kann. Aber wir können heutzutage Roboter in Altersheime schicken und die können mir nicht berechnen, wo so ein Ding runtergeht. Also es hieß ja, das hängt vom Weltraumwetter ab, wie der Winkel ist, wie das Ding da runterfällt. Hat sich da keiner drum gekümmert? Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht zu berechnen ist.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, das aktuelle Wetter auf der Erde lässt sich ja auch berechnen. Warum dann nicht in 15 Kilometern Höhe?
Wir fliegen zum Mars. Wir machen, ja. Also muss man doch, also vielleicht müssen wir den Computer aus der Apollo 11 nochmal rausgraben. Vielleicht können wir das ja berechnen.
Vielleicht hat da einfach keiner Zeit dafür.
Ja, vielleicht auch das. So, und dann ist noch was über uns hereingebrochen. Ich habe doch letzte Woche von meinem Fail der Woche erzählt, mit dieser Dame, die ihre beiden Kinder in einem Lastenfahrrad über den Zebrastreifen geroppelt hat und mir und einem Auto die Vorfahrt genommen hat und fast sich die Kinder und alle umgebracht hat. Hm. Und da habe ich mich doch noch über diese Lastenfahrräder aufgeregt, ne?
Ja.
Just einen Tag später geht die Meldung rum, dass einer der größten Hersteller, nämlich der holländische Hersteller Babbö, seinen kompletten Verkauf und alles eingestellt hat, weil die jetzt endlich die Dinger mal getestet haben.
Ach nee.
Und der niederländische TÜV, dann auch mit dem TÜV Rheinland, die große Alarmglocke geschlagen haben. Höchste Sicherheitsrisiko vor Rahmenbruch. Und die sind nicht nur vom Verkauf jetzt ausgeschlossen erstmal. Und die gibt es in 1000 Varianten, von klein bis groß, mit Motor, ohne Motor. Sondern es wird allen angeraten, die jetzt auch nicht mehr zu benutzen, die schon welche haben.
Aha.
Und jetzt ist die riesengroße Frage, wo geht man mit den Dingern hin, wo lässt man die reparieren, bekommt man sein Geld zurück? Also sag mal, manchmal ist aber auch, ne?
Aber wo gibt's denn sowas, dass in Deutschland Fahrräder auf den Markt kommen, die nicht auf Herz und Nieren von allem, was in Deutschland testen kann, getestet worden sind?
Ja, ich schon mal, das ist ja die zweite Frage. Die erste Frage ist ja, in Holland hatte ich ja erzählt, sind die seit schon Wochen, Monaten verboten?
Ja.
Wieso hat die Info nach Deutschland erstmal so lange gedauert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Dass da ein großes Sicherheitsrisiko herrscht.
Hm.
Also irgendein Rahmenteil ist viel zu klein berechnet oder viel zu dünn berechnet.
Ach, vielleicht hat der TÜV ja auch heutzutage Mitarbeitermangel und die haben es einfach nicht hingekriegt.
Das mag sein. Hast du immer noch Mitarbeitermangel?
Ach, Mitarbeitermangel. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist. Eigentlich haben wir gar keine Service-Mitarbeiter mehr, sondern wir haben, wie viele andere Gastronomien in Deutschland, wir haben eigentlich nur noch Angehörige, die sich opfern.
Wie, jetzt ist wahrscheinlich in Nettersheim nochmal anders als so in so einer größeren Stadt, aber wie suchst du nach Servicekräften?
Tja, über Facebook. Wir gucken auch mal bei WhatsApp rein. Quatsch, nicht WhatsApp, wie ist es? Kleinanzeigen. Weil da auf lokaler Ebene oft Jobgesuche.
Da gibt es auch bei Kleinanzeigen gibt es Jobs.
Ja.
Echt?
Ja.
Ach so.
Und aber da hatte ich die Tage noch die Erfahrung, da hat jemand gesucht nach einem Job fürs Wochenende, hat Erfahrung in Gastro und dies und das und dies und das. Und wenn man dann anfragt, hast du Lust im Freistaat Eifel zu kellnern, laufen die schreiend weg. Also nicht wegen dem Freistaat Eifel, sondern wegen Gastro.
Ja, wobei Gastro doch mal ganz ehrlich als Nebenjob sehr dankbar ist, oder?
Ja, ist auch leicht verdientes Geld, wenn man in einem ordentlichen Laden arbeitet.
Ja.
Und das wird ja auch heutzutage nicht mehr so schlecht bezahlt, ne?
Nee, also ich meine spätestens seit der verpflichtenden Einführung des Mindestlohns, ne? Also
ja, ich meine, wir sind innerhalb, also von vor Corona bis heute ist der Mindestlohn von 9,50 Euro auf 12,40 Euro gestiegen. Also das ist mal ordentlich.
Aber das ist ja auch bei uns zum Beispiel so, wenn wir Bewerbungen haben, fällt allein ja schon die untere Hälfte automatisch immer raus, beziehungsweise die untere Hälfte der Bewerbung schmeißen wir automatisch immer in den Müll, weil wir wollen keine Leute, die Pech haben. Ne, also da halbiert sich das ja schon mal immer.
Ja, ja.
Boah, ist das schlecht. Ja, nee, aber also weil hier, was man hier, ich glaube, man kann hier in Ehrenfeld über die Venloer Straße gehen und ich würde behaupten, an jeder Gastrotür im Schaufenster oder wo hängt ein Zettel.
Ja.
Und nicht nur Service, sondern auch Küchenhilfe, also alles.
Putzhilfe, egal was.
Ja.
Ja. Ich habe inzwischen gehört von bekannten Brauhäusern, also spezielles Beispiel, das bekannteste Düsseldorfer Brauhaus hat teilweise nur noch ein Drittel der Kapazität geöffnet wegen Mitarbeitermangel.
Das ist die Konsequenz da, ne? Dass man einfach
ja.
nicht öffnen kann.
Genau.
Oder, wo, da habe ich auch vor einem Jahr oder so schon mal erzählt, dieser McDonald's mit diesem Roboter, der,
ja.
wo der Roboter bedient. Ich meine, damals war das noch ein Witz im Zweifel. Ist das irgendwann das Notfallding, was du in der Kühlkammer als Backup stehen hast, für wenn die ja auch noch die letzte Servicekraft, die du hast, dann auch noch wegen Krankheit absagt oder irgendwas?
Ja, wir werden uns irgendwie auch als Gastronutzer irgendwie mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass nicht mehr viele Gastros in Zukunft eine Bedienung haben werden. Und ich weiß nicht, wie weit der geneigte Gast bereit ist, das mitzugehen. Mhm. Also, wenn ich, sag mal, etwas gediegener essen gehen möchte, dann bin ich es gewohnt, bedient zu werden. Das ist irgendwie Teil der Idee von Gastronomie.
Aber guck mal, mir ist gestern Abend was passiert. Gestern Abend war ich beruflich essen und wir sind sehr gut bedient worden, muss man sagen. Dann wollte ich aber bezahlen und dann hieß es, ja, kannst du vorne dann an dieses Service-Terminal, an das Kassenhäuschen, da, wie heißt das? Mhm. Das Servicetisch, kannst du zur Kartenzahlung da bitte hinkommen. Und dann bin ich da hin und dann hieß es, ja, die Kollegin, die uns bedient hat, die kommt gleich. Und dann stand ich da.
Ja.
Hinter der Theke, ich würde mal sagen, 2,20 Meter von mir entfernt, stand so ein Mädel, die mich die ganze Zeit so angeguckt hat, wo ich dachte, ja, ob du wohl auch die Kasse bedienen kannst, aber das hat sie wohl nicht verstanden. Und die anderen beiden Servicekräfte, die anderen Teile des Ladens bedient haben, sind auch die ganze Zeit an mir vorbeigelaufen. Und ich stand ja offensichtlich sogar im Weg, weil ja. Ich stand da mit meinem Portemonnaie und stand denen auch noch im Weg. Ist das so, dass die sich aufteilen und sagen, dann darf die andere überhaupt nicht die Kasse berühren oder was? Weil ich stand, das war richtig viel zu lang, wie ich da stand, weil ich, keine Ahnung, vielleicht war die auf dem Klo, vielleicht hat die Pause gemacht, ich weiß es nicht. Aber ich musste warten, bis die wieder zurückkommt.
Boah, normalerweise bei so einer zentralen Kasse ist das ja egal, wer kassiert. Ne? Außer die hacken sich gegenseitig die Augen aus, was das Trinkgeld angeht. Also wenn das nicht gerecht aufgeteilt wird, sondern jeder nur sein eigenes Trinkgeld hortet im Kellner Portemonnaie, dann ist es natürlich so, dass jeder nur seine eigenen Tische kassiert.
Ja gut, dadurch, dass das ein Bewirtungsbeleg war, habe ich den Tipp per Karte bezahlt. Pech gehabt, ne?
Ja, man kann es bei uns auch und wir zahlen das am Abend an die Mitarbeiter aus.
Ja.
Es gibt auch schon mal Abende, haben wir kürzlich gehabt, wo alle per Karte bezahlt haben und ich quasi aus der eigenen Tasche das Trinkgeld bezahlen musste. Also, ich bin ja überhaupt kein Bargeld da.
Nee, aber da stand ich, wo ich dachte, hier ist noch nicht mal Mitarbeitermangel, aber die gucken einen nur dumm an oder gehen an einem vorbei.
Ja, das ist schon ein bisschen,
ich bin euer doof. Gast.
Ja.
Ich will Geld hier lassen.
Ja, das hat dann auch, wenn viel los ist, hat das dann auch niedrigste Priorität, kassieren gehen. Weil hier schreit einer, will Getränke haben, da schreit einer, will seine Speisekarte haben, denn die Küche schreit. Und dann ist der Gast, der quasi schon gut bedient wurde und nur noch bezahlen will, der ist dann etwas nervig und
aber das ist doch quasi der Höhepunkt, nämlich der Moment, wenn der dann das Geld auch da lässt, oder?
Ja, klar. Aber das ist dann hat nicht mehr so eine hohe Priorität, weil da kann nichts kalt werden, da kann nichts warm werden.
Aha. Mhm. ja, verstehe ich, aber also ich finde bei so also bei kleineren Drehs und Projekten mache ich das ja nicht, aber bei so größeren Produktionen bin ich ja in der Rechnungsstellung maßgeblich bei uns auch beteiligt. Und ich finde diesen Akt, egal wie anstrengend der manchmal ist, ich freue mich da total. Weil das ist wirklich so dieses, eine riesengroße Rechnung zusammenfahren und gucken und tun und die dann abschicken.
Ist das ein Abschluss.
Das ist ein
gelungener Abschluss.
Genau, das ist was total Befriedigendes. Wobei auch bei uns erstmal die Arbeit losgeht, weil ich glaube ja selber nicht, dass du so eine Rechnung rausschickst und die einfach bezahlt wird.
Nee, das ist bei uns dann doch etwas anders.
Stimmt, sowas wird in der Gastro dann einfach nicht hinterfragt.
Ne? Nee, genau. Also vielleicht mit Zähneknirschen, weil alles so teuer geworden ist, aber was du bestellt hast, musst du bezahlen.
Ja, hätte ich auch gerne machen. Ach, weißt du, was ich gestern Abend noch gemacht habe, außer Essen?
Nee.
Ich habe mir angeguckt. The Zone of Interest.
Ah, okay.
Was soll ich unterm Strich sagen? Es ist empfehlenswert. Mhm. Es ist kein überragend guter Film, weil will ich gar nicht anmaßen, so eine Thematik auch als wahnsinnig guten Film irgendwie einzuordnen, ja. Aber ist sehr, sehr empfehlenswert, der Film. Gut gemacht.
Läuft jetzt gerade im Kino?
Ja.
Okay.
Und also hatte ich ja letzte Woche kurz angerissen, es geht ja um den, Rudolf Höss, den einen der Kommandanten aus, den Hauptoberkommandanten von Auschwitz, der mit seinem Privathaus direkt an der Lagermauer gewohnt hat. Ja. Und es geht eigentlich nur um diese Stimmung, die diese Familienidylle da in Auschwitz hat. Und das ist schon, also nicht so beklemmend, wie ich dachte, sondern eher so beobachtend absurd. Ja. Weil alles, was auf der Welt passiert, und sei es der grausamste Job der letzten 2000, der schlimmste Job schon seit immer, hat auch eine Familie und Kinder zu Hause. Mhm.
Und ist eigentlich ein netter Kerl.
Ja, der ist schon komisch gewesen. Schon ein komischer Kerl, aber ne, seine Frau geht ja auch total darin auf mit ihrem Gemüsegarten und im Hintergrund, sie ist einfach ein Schornsteinqualm und so Sachen. Ja. Also das ist ja, damit spielt der Film ja ein bisschen, du siehst ja gar nichts, also wirklich nichts, außer im Hintergrund, dass der Himmel sich einfach verfärbt.
Aber was ist dann die Handlung des Films, wenn du nichts siehst?
Es gibt keine Handlung, die Handlung ist, ein Familienbild darzustellen. Und er wird ja irgendwann nach Oranienburg abgezogen, um da weitere Lager aufzubauen und zu betreuen. Und sie sagt aber, ich bleibe hier, das ist ja unser Traum, dieses Haus, das haben wir uns immer gewünscht, seitdem wir 17 sind. Und er geht dann alleine nach Berlin, arbeitet da, wird aber irgendwann auch wieder zurückgeschickt nach Auschwitz. Und dann ist der Film aber auch schon vorbei. Also eine tiefgehende Handlung gibt es nicht, überhaupt nicht. Ja. Aber darum, das will der ja auch gar nicht erzählen. Das ist ein Moment, eine Momentaufnahme dieser völlig absurden Situation. Mhm. Es gibt auch von der Kamera Bildarbeit, es gibt keine Kamerabewegung. Im Prinzip ist das eine Aneinanderreihung von Fotos. Das sind alles stehende Bilder.
Aha.
Deswegen ist auch jedes Bild perfekt kadriert, perfekt eingerichtet, weil so ein Bild kann auch mal 2 Minuten stehen.
Wow.
Wirklich sehr gut gemacht, absolut kein, und das betone ich für jeden, der sich diesen Film jetzt noch anguckt, es ist kein Popcorn-Kino. Das bedeutet, man nimmt auch kein Popcorn mit in den Saal. Und wie der Typ neben mir mit der etwas zu großen Fahne, was ich ja noch toleriert hätte. Nee, aber boah, das hat mich, ich musste, trotz der Thematik des Films, ich musste zwischendurch manchmal wirklich grinsen, weil der hat innerhalb von einer Minute gecheckt, dass das absolut unpassend ist, da jetzt in die Popcorn-Tüte reinzugreifen. Aha. Und hat auch, ich würde sagen, in diesen eine Stunde 40, es nur geschafft, 11 Popcorn zu essen, weil der musste das ja so unfassbar leise machen. Ja. Und es gibt so 2, 3, 4 Szenen im Film, die so, da bricht der ganze Ton komplett zusammen und du hörst wirklich den Projektor im Projektorraum surren. Aha. Also da hörst du, würdest du eine Stecknadel fallen. Ne? Und dann isst der einfach ganz, ganz leise ein Popcorn. Ja, also du hörst wirklich, wie die Zunge das Popcorn am Gaumen zerdrückt, wo ich denke, so, wenn ich da reingehe und merke, also hab sogar das Bewusstsein dafür, das ist absolut unpassend, dann stell die Tüte auf den Boden und ess es nachher.
Ja,
aber wirklich, das war ich musste da manchmal hingucken und dachte so, Alter, lass es doch. Oh Mann, also, ja, nee, also so viel dazu. Kauf bloß kein Popcorn.
Ist das denn wenigstens mal ein Film, der keine Überlänge hat?
Ja, eine Stunde 40. Ist auch keine Minute zu lang, weil, wie gesagt, es gibt ja nicht wirklich Handlung und
ja.
Danach muss man dann auch wirklich mal einen Schluck trinken und an die frische Luft durchatmen. Von daher reicht das auch vollkommen aus, ja. Aber bin ich ja eh der Meinung, dass es knapp über, also 100 Minuten reicht für jeden Film aus.
Ja.
Was man nicht in 100 Minuten erzählen kann, ist schlecht geschrieben. Ja, aber trotzdem Guck-Empfehlung.
Ja, das ist gut. Der interessiert mich auch.
Ja, leider hat ja hier unsere Oscar-prämierte Sandra Hüller, die Frau spielt, keinen Oscar bekommen. War ja nominiert. Immerhin hat er ja einen Oscar abgeräumte Film als, ich glaube, bester, wie heißt das, fremdsprachiger Film?
Mhm. Ja.
Sowas. Verdient. Gut gemacht.
Ah, sehr gut. Hast du denn Musik mitgemacht?
Ja, Musik bring ich immer mit. Diesmal habe ich ich hab dann nach dem Erscheinungsjahr geguckt und festgestellt, mittlerweile ist die Musik, die sogar ich mitbringe und für aktuell empfinde, ist schon echt alt. Das ist schon echt alte Musik. Ich habe was von 2001 mitgebracht. Das ist auch 23 Jahre alt, ne?
Ja, leck mich am
Arsch. Also wenn du mir jetzt, erinnerst du dich an die Morning View, an die zweite Platte von Incubus?
Boah, ja, ganz vage.
Ja, das ist von 2001. Wow. Für mich ist das eine aktuelle Platte irgendwie immer noch so gefühlt. Nee, natürlich nicht. Nein, aber wir hatten noch letzte oder vorletzte Woche das Thema, dass es keine Albumtitel mehr gibt. Ja. Es gibt einen wahnsinnig tollen Albumtitel auf der Morning View, nämlich 11 AM heißt der. Ja, schmeiße ich auf die Liste, weil ich finde, das ist kein Hit, aber ein wahnsinnig toller Albumtitel, den man so gut weghören kann. Ist auch ich hab irgendwie nochmal so die Platte davor, ich weiß, Make Yourself oder so hieß die, wo Drive und so drauf war, womit die so richtig bekannt geworden sind. Das war schon eine gute Kapelle damals. Oh. Gibt es immer noch, ist ziemlich scheiße geworden.
Ups.
Deswegen habe ich was Älteres ausgekramt.
Und jetzt habe ich zu dem Thema heute noch ein cooles Video gesehen, eine Diskussion darüber, warum es seit den späten 90ern nur noch sogenannte Faceless Bands gibt. Das heißt, niemand kennt mehr die Namen der Mitarbeiter.
Ja.
Das heißt, wenn du, keine Ahnung, noch älter bist als ich und hast irgendwie so den Rock der 70er, 80er gehört, du weißt, wie die Mitglieder von Queen heißen, wie die Mitglieder von den Stones heißen, wie die Mitglieder der Beatles heißen, weißt du, ziemlich jeder. Ne? Aber so Ende der 90er, ne, sogar schon früher, Den Sänger von Nirvana kennt man gerade noch namentlich, aber die anderen nicht. Okay, jetzt wissen wir vielleicht, dass Dave Grohl die Foo Fighters gegründet hat, aber kennt noch jemand die anderen Mitglieder der Foo Fighters? Nö.
Ist das so, dass sich das geändert hat? Weil ich denke immer bei so Leuten wie, also wer da Perfektionist drin ist, ist, was Film und Fernsehen angeht, ja Bastian Pastewka. Der kennt jeden und alles und jede Folge und jeden Schauspielernamen. Was bei Musik angeht, hier Olli Schulz in seinem Podcast, wenn die über Musik reden, der weiß, wie viele Unterhosen der Bassist von sowieso immer in der Schublade hat. Mhm. Aber auch von aktuellen Bands. Und da denke ich mir immer, das hat was mit tieferem Interesse zu tun. Wo ich immer denke, ich interessiere mich dafür. Ich könnte die Namen jetzt auswendig lernen, hätte ich aber nichts von.
Also in dem Videocast haben Experten vermutet oder spekuliert darüber, warum das so eingetreten ist. Und es hat anscheinend sehr viel damit zu tun, dass zuletzt, als die Leute noch CDs gekauft haben, was ja auch schon lange her ist, haben sie sich die Liner Notes durchgelesen, haben gelesen, wer die Songs geschrieben hat, wer auf welchem Song was gespielt hat. Wenn es eine Band war, war klar, wie die Leute hießen und so. Und irgendwann war das mit den CDs vorbei. Es wurde illegal gestreamt mit Napster und dem ganzen Zeug. Und heutzutage wird legal gestreamt, aber du hast eben trotzdem kein Produkt in der Hand, auf dem du mal kurz nachlesen kannst, wer da auf dieser Platte, wenn man die überhaupt noch so nennen darf, überhaupt spielt.
Aber das passt zeitlich ja nicht ganz überein, weil die CDs gab es ja schon noch tief in die 2000er rein. Auch als einziges
Medium. Aber so der Normalo-Fan, der Normalo-Musikhörer hat illegal gestreamt. Also da waren nicht mehr so viele, die CDs noch aktiv gekauft haben. Wir als Musikfans wahrscheinlich noch.
Stimmt, ich erinnere mich, das war sogar noch zu meinen Abiturzeiten. Da gab es schon, klar, natürlich, da wurden schon so MP3s hin und her geschubst.
Ja. Weil dieses ganze Streaming fing ja illegal an. Das heißt, jeder hat es gemacht. Und keiner hat mehr überhaupt irgendwas verdient.
Aber das war doch kein Streaming, das war doch wirklich lokal runterladen. Ne?
Das war runterladen von irgendwelchen komischen Servern, klar. Mhm.
In irgendwelcher komischer Qualität vor allem.
Ja, ja, du wusstest nie, was du so kriegst. Ja, und dann kam Napster. Ne? Napster war quasi ein Geschäftsmodell, das auf illegalem Download und dann später, glaube ich, auch Streaming funktionierte.
Die gibt es ja immer noch und die sind mittlerweile ja legal. Also das ist ja nicht so groß wie Spotify und Deezer und Apple und so, aber die gibt es schon als Anbieter.
Ja. Ja, und heutzutage ist das eben so, dass nur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur 10% der Konsumenten von Streaming-Diensten bezahlen tatsächlich dafür. Diese 10 Euro im Monat.
Und was
90% nutzen hauptsächlich Spotify umsonst mit Werbung.
Nee. Mhm. Was?
Ja, ja. Ich habe mich echt hingesetzt.
Das ist ja richtig nervig.
Ja.
Also ich habe es schon lange nicht mehr gehört, aber da kommt doch mindestens zwischen jedem Titel Werbung, oder? Oder sogar auch doch in den Titeln.
Ich glaube, also manchmal kommt da auch sehr lange Werbung, bevor du deinen gewünschten Song hören kannst. Aber ich zahle ja für den anderen Anbieter und deswegen höre ich kein Spotify mehr.
Apple hast du.
Apple,
ja. Ja, aber das hätte ich ja nicht gedacht, dass die Leute das mit Werbung sich reinziehen.
Ja.
Gemein finde ich ja jetzt das neue Zwischenmodell, was jetzt viele anfangen, nämlich auch Apple, glaube ich, jetzt Amazon Prime auch, dass obwohl du zahlst, schalten die jetzt trotzdem Werbung, nicht so viel.
Ja.
Und ich glaube, Disney macht das auch, also das ist ja, obwohl du bezahlst, schalten jetzt Werbung. Nicht so viel und zum Großteil Eigenwerbung, aber wenn du die Werbung dann wieder ganz weg haben willst, dann musst du noch mehr bezahlen. Also das ist quasi eine subtile Preiserhöhung, eine versteckte. Um das gleiche Produkt zu haben wie jetzt, musst du mehr zahlen.
Also ich zahle für Apple Music, glaube ich, 10 Euro, 9,99 Euro oder irgendwas.
Sowas, ja, glaube ich.
Dann gibt's da noch so ein 5-Euro-Modell mit ein bisschen Werbung.
Weil nee, ich kriege keine Werbung. Wenn die das jetzt umsetzen, auch bei Apple Music umsetzen würden, dann würdest du weiterhin 10 Euro zahlen, würdest aber alle 5 Titel Werbung geschaltet bekommen.
Okay, und ich müsste 15 zahlen, um die Werbung loszuwerden.
Genau.
Okay, ja, dann werden wir uns nochmal unterhalten. Das kommt.
Also hier bei Prime ist mir das letztens aufgefallen, weil ich die App aufgemacht habe auf dem Fernseher. Und da hat die App dann gesagt, hier, Achtung, ab jetzt wird immer mal Werbung geschaltet. Ist absolut erträglich, weil in dem Fall habe ich, ich weiß gar nicht, Pastewka oder irgendwas geguckt, irgendeine Serie. Und da wurde vor Beginn einmal ein kurzer Amazon-eigener Trailer gezeigt. So, ja. Ja.
Ähnlich wie bei YouTube?
Ja, YouTube ist schlimmer. Nee, ja. Das war jetzt in dem Fall noch kürzer. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man aktuellere Sachen guckt, weil das wird bestimmt auch gewichtet sein, aber die ziehen dir die Kohle aus der Tasche, sag ich dir.
Das sag ich dir. Ja, mein Song des Tages. Wir haben leider wieder einen Todesfall zu vermelden.
Oh nee.
Vorgestern ist der gar nicht mal so bekannte Karl Wallinger verstorben. Man erinnert sich vielleicht noch an die Band World Party aus den frühen 90ern. Mhm. Hatten einige Hits. Zum Beispiel Put a Message in a Box. Mhm. Put the box into the car, send the car around the world. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja, und der ist mit 66 an einem Gehirnaneurysmus gestorben. Angesichts dessen habe ich dann mal den Song mitgebracht, von dem alle denken, der ist von Robbie Williams. What? Aber er ist von Karl Wallinger. She's the One.
Okay. Ach, aber Robbie hat den auch gespielt.
Robbie hat den gecovert und die haben fast nichts dran geändert. Es klingt exakt genauso wie die Originalversion.
Ah, muss ich mal reinhören gleich.
Also, das ist echt interessant.
Und vor allen Dingen, von wann ist der Titel?
Ah Gott, frühe 2000er oder so.
Habe ich jetzt echt nicht nachgeguckt. Wann ist der denn von Robbie Williams rausgekommen? Das kann ja dann nur ganz kurze Zeit später direkt gekommen sein.
Ja, das war nicht lange danach. Karl Wallinger hat auch mit dem Produzenten von Robbie Williams gelegentlich gearbeitet. Die haben irgendwie auch so Musik für Musicals geschrieben und so. Mhm. Und da lag das dann wohl nahe, einfach mal einen dieser Songs zu nehmen und einen Hit rauszumachen.
Ja, oder so, boah, die Zahlen reichen mir hier nicht. Komm, wir holen den auch noch zu Robbie Williams rüber, den Titel.
Ja.
Da haben wir uns schon so eine Mühe gegeben mit dem Titel. Kommt alles auf die Song des Tages-Liste
zum
Nachhören.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ich hätte ja noch einen Tipp der Woche mitgebracht auch.
Ja, dann schieß mal los.
Es ist ein wahnsinniger Tipp, aber wer sich die Mühe machen will, muss sich jeder selbst überlegen. Ich habe am Wochenende selber gekörnte Gemüsebrühe gemacht.
Wow, habe ich noch nie selber gemacht.
Also um mal hinten raus anzufangen, das Endergebnis ist der Oberkracher. Mhm. Also ich muss dir gleich mal ein Foto schicken, einen Vergleich gemacht mit 2 Gramm, was so ein halber Teelöffel ist, 2 Gramm meine Brühe im Glas aufgelöst mit kochendem Wasser und 2 Gramm von der großen gelben Gemüsebrühe aufgelöst. Allein die Farbe, wie die sich unterscheidet. Mhm. Und der Geschmack ist, wenn man das wirklich so AB verkostet, bei diesem Convenience-Produkt, da ist klar, da hast du die Geschmacksverstärker so, aber das geht so in eine Richtung. Und bei der selbstgemachten ist das eine dreidimensionale Explosion im Mund, was in so viele verschiedene Richtungen geht. Also das ist wirklich, wenn man das so AB vergleicht, das ist ganz krass. Und leider sehr erschreckend ist, um diesen wirklichen AB-Vergleich, das habe ich mit meiner Hauptmasse natürlich nicht gemacht, um das vergleichen zu können, muss man natürlich entsprechend noch mehr viel Salz und Zucker da reinkippen.
Ja.
Und das ist ekelhaft erschreckend. Nicht nur der Salzgehalt, sondern vor allem der Zuckergehalt.
Ja.
Wie viel Zucker in der Scheiße drin ist.
Ja, glaube ich gerne.
Und so, es gibt so Richtwerte, die man auch überall immer im Internet liest, wenn man die selber macht. Sowas zwischen 6-8% der endgültigen Trockenmasse kann man als Salz dazufügen, dann hat man eine gute Basis, um die zu benutzen.
Und das ist ja auch Haltbarkeitmachung. Ne?
Genau, und also das brauchst du auch, musst du da auch reintun, um an das Fertigprodukt ranzukommen und das vergleichen zu können, war ich am Ende bei 40%. Plus der Zucker, der da noch oben drauf kommt. Und das ist natürlich so. Und jetzt komme ich nämlich dazu. Ich habe, meine Ausgangsmasse waren insgesamt 2250 Gramm, knapp über 2 Kilo Gemüse. Mhm. Netto, also da, wo die Schalen oder irgendwas runter mussten, habe ich schon runtergemacht.
Ja.
Und das Endergebnis waren, zum Wohl, waren 241 Gramm. Also das geteilt durch 10, kannst du rechnen,
ja.
Verlierst du an Masse. Und wenn du dann natürlich 40% Salz da wieder reinkippst, hast du echt eine billige Füllmasse.
Ja, klar.
Hast du richtig viel Masse und Salz kostet einfach nichts. Mhm. Nee, aber es ist wirklich empfehlenswert. Wer einen Fleischwolf hat, dem gebe ich den Tipp, das Zeug einfach komplett alles, das ganze Gemüse durch den Fleischwolf zu drehen, weil dann hat man, ist alles in der gleichen Größe.
Ja.
Das heißt, man kann das auf ein Backblech verteilen oder auf mehreren, im Fall waren das jetzt 3 Backbleche, verteilen. Und dann alle, ich habe mir so Zyklen gesetzt, dann immer mal wenden und neu. Backpapier muss man austauschen, das suppt in den ersten 2 Stunden ganz schön durch. Und dann immer wenden und 7 Stunden später ist das Zeug fertig.
Also
dann
nochmal
durch einen Mixer zum richtigen Pulver verarbeiten.
Also ist das im Grunde ganz klein gehacktes Suppengemüse, Kräuter.
Ja, ich hatte jetzt so die klassischen Suppengemüse, Sellerie, Möhre, Petersilienwurzel zu gleichen Teilen. Mhm. Ich hab einen Bund Kerbel bekommen, ich habe Petersilie drin, ein bisschen Knoblauch, Kurkuma, was eine ziemliche Sauerei ist, habe ich festgestellt. ist halt ganz schön für die Farbe. So die klassischen. Mhm. Ein Bund Bärlauch habe ich auch mit reingetan, gab es komischerweise auch schon, fand ich sehr früh im Jahr, aber.
Ja. Mhm. Und das Ganze wird dann einfach sanft getrocknet.
Genau, bei 70 Grad im Umluftbackofen und in so einem Haushaltsofen muss man die Tür als so einen Spalt, kann man mit so einem Kochlöffel einfach aufhalten, damit die Feuchtigkeit rauskommt. Und dann sage ich dir, stinkt die Bude 2 Tage, da kannst du aber, kannst du da Gemüse aus der Tapete rausatmen. Nee, ist echt krass, wie das riecht. Wahnsinn. Aber ich will das seit Ewigkeiten schon mal machen, jetzt habe ich es endlich gemacht und es ist deswegen der Tipp der Woche, total empfehlenswert und das Endergebnis ist super.
Hm. Und wenn ein Dörrautomat hat, ist wahrscheinlich fein raus, ne?
Ja, aber dafür brauchst du ja schon auch einen großen Dörrautomat. Also ich hatte jetzt 3 Bleche im Ofen bei der Menge. Ich würde tatsächlich, also ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich das nochmal machen sollte, werde ich die doppelte Menge machen und dann direkt in 2 Chargen das in den Ofen machen, weil der Aufwand, der das dann doch ist für die 240 Gramm, die rauskommen, ist schon, also wenn du die doppelte Menge machst, hast du weniger Aufwand insgesamt.
Ja. Ja, 240 Gramm ist auch so an Masse ist schnell weg, ne? Wenn du öfter mal Suppe kochst oder.
Ja, man muss weniger benutzen, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, kennst du diese ovalen Kunststoffdosen von dieser Convenience-Firma, die gelbe Plastikdose, so eine ovale mit roter Schrift drauf?
Ja.
So, ich hatte noch so eine leere davon. 240 Gramm mit den 8% Salz ist genau eine Dose davon.
Ja.
genau, ich gehe mal davon aus, da ist man ja ein bisschen sparsamer mit, oder man kann da sehr viel sparsamer mit sein, dass das auch ein bisschen länger hält, aber ich denke mal 3-4 Monate, dann ist ein weg, ne?
Ja, ne? Ja, nicht schlecht. Ja, ich habe nur einen ganz kurzen Tipp der Woche mitgebracht. Hast du vielleicht schon mal gehört, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Ja.
Das ist mein Tipp der Woche sogar, möchte ich sagen.
Ja, nur mal so. Also man sollte auch, ist dir was passiert? Also.
Nee, ich finde, man sollte gelegentlich mal an alte Weisheiten erinnern, weil ein Kern Wahrheit ist da ja auch immer drin.
Ja. Ich überlege gerade, wann mir sowas das letzte Mal passiert ist, aber. Also ich bin ja tendenziell so ein Fettnäpfchen-Trampler auch schon. Muss ich ja sagen. Also ich muss mir ja noch nicht mal eine graben. Ich finde ja auch Gruben, die schon gegraben sind, in die ich reinfalle. Ja, also das ist ja auch.
Eigentlich geht es ja darum, dass man, wer keine Ahnung, wer anderen ein Bein stellen will, fällt selbst über sein Bein irgendwie. Also wenn man ein unnetter Mensch ist, dann gibt es schlechtes Karma, würde man vielleicht heute sagen.
Sowas, ja. Ja, pass auf, komm, dann ziehe ich direkt nochmal mit. Ich habe noch ein unnützes Wissen mitgebracht.
Oh ja, ja, da habe ich auch ein schönes.
Ja, komm, dann machen wir so.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Dann schieß mal los.
Also, der durchschnittliche Deutsche verbraucht in seinem Leben 3651 Rollen Klopapier. Das sind, wenn man mal von einem Durchschnittsalter von 80 Jahren ausgeht, 45 Rollen pro Jahr und damit circa eine Rolle pro Woche. Mhm. Ich hätte mit mehr gerechnet.
Ja. Also 3600 klingt jetzt unfassbar viel, aber wenn man das so runterrechnet, ja gut, was heißt denn, wie ist das denn gerechnet? Ist das wirklich weltweit auf die Menschen gerechnet? Weil es gibt natürlich auch Menschen,
Deutschland,
die, Deutschland. Ach, Deutschland. Okay, weil so in Südostasien zum Beispiel wird ja quasi gar kein Toilettenpapier benutzt, weil da ein Schlauch, weil man das direkt richtig sauber macht und nicht einfach mit einem trockenen Stück Papier die Kacke hoch und runter wischt.
Also. Richtig. Und dazu habe ich noch weitere unnütze, aber sehr interessante Informationen. In angelsächsischen Ländern wird Klopapier in der Regel zusammengeknüllt, nicht gefaltet, also nicht zusammengelegt, wie wir das anscheinend tun.
Ja, ich hört man schon auch immer mal. Ich meine, das Thema hatten wir schon mal.
Ja, das ist ganz lange her, ja.
Ja. Okay, aber auf Deutschland bezogen, aber ich finde es trotzdem, warte mal, was hast du gesagt? 46 im Jahr, also wirklich ganz, sagen wir mal, schon über 6 Tage.
Ja.
Boah, es ist natürlich schwierig, wenn man mit anderen Menschen in einem Haus wohnt, das jetzt auf sich ganz alleine zu münzen. Weil ich benutze ja zum Beispiel auch, jedes Mal, wenn ich aus der Dusche komme, brauche ich 2 Blatt Toilettenpapier, einmal fürs linke Ohr.
Für die Ohren.
Ja, klar.
Ja, ich auch.
So, und dann brauche ich aber nochmal 2 Blatt, um die Resthaare aus dem Sieb rauszuholen. Und direkt ins Klo zu schmeißen. Das heißt, da habe ich schon mal pro Tag auf jeden Fall 4 Blatt, die schon mal wieder weg.
Und im Winter putzt man sich auch mal die Nase damit, ne? Wenn man gerade von draußen reinkommt und eh gerade da sitzt.
Ja. Also das, ich halte das für sehr, sehr wenig.
Ja, finde ich auch. Also ich denke auch mal, wenn man als Angelsachse aufwächst, also meine Tochter zum Beispiel, die in England aufwächst, die knüllt ihr Klopapier. Und da verbrauchst du automatisch wesentlich mehr.
Ich weiß nicht nur wesentlich, jetzt nimm mal so, wie viel hat man, braucht man so Standard, so 2-3 Blätter braucht man ja pro Wischgang.
Genau.
Knüdeln mal 2 Blätter zusammen. Da bleibt ja gar nichts über.
Ja eben. Also ich schätze mal, du brauchst fast das Dreifache.
Ja. Okay.
Ja, da sind wir Deutsche sehr sparsam, würde ich sagen.
Ja, aber umso wichtiger wird es dann ja, hat man ja zur Corona gesehen.
Ja, wir haben ordentlich gehortet. Viele Leute kommen damit bis an ihr Lebensende klar, wie wir hier gerade gesehen haben.
Ich war ja letztens noch der Meinung, dass wir in der Firma immer noch Restbestände aus der Corona-Bestellung haben. Mhm. Weil da hat unser, ich weiß gar nicht warum, aber in der Firma bei uns kümmert sich der Putzdienst auch ums Toilettenpapier und um dieses Handtuchpapier.
Ja.
Aber ich habe mir das letztens mal erklären lassen, dass die das nicht so alle 2-3 Wochen mal ein paar Pakete mitbringen, sondern die bestellen sogar zu uns, das wird sogar angeliefert, die bestellen immer palettenweise zu uns in die Firma. Und deswegen muss man dann immer gucken, wo man das überall unterbekommt. Deswegen steht bei uns immer alles komplett voll hinten, der Spülkasten, alles ist immer bis unter die Decke mit Klopapier zugestapelt. Weil die, keine Ahnung wie oft dann einfach so eine Riesencharge bestellen.
Ja, ich hatte durch meine Verbindung zur Hilfsorganisation Eifel für Eifel, habe ich nach der Flut und dem Wiederaufbau einen ganzen Lieferwagen voll Klopapier gespendet gekriegt. Mhm. Weil davon hatten die unglaublich viel. Die wussten nicht, wohin damit. Also haben da Zeug verschenkt, weil so hier die großen Konzerne wie Procter & Gamble bei uns in der Gegend, die haben unglaublich viel gespendet aus ihren Beständen. Und da war eben auch palettenweise Klopapier, containerweise Klopapier dabei. Und das, was ich da, ich habe einen Lieferwagen voll bekommen, der ist kürzlich erst zur Neige gegangen.
Privat natürlich, fürs Restaurant hast du es zugekauft.
Umgekehrt. Privat lege ich durchaus Wert auf hochwertigeres Klopapier.
Unter drei
recycelt Blatt, natürlich.
Unter drei Blatt pro, wie heißt das? Drei Lagen geht gar nichts, ne?
Ja, drei Lagen, ich muss das sagen. Aber da kann man auch das günstige vom großen Discounter nehmen. Aber ja, so dieses ganz billige Zeug, das geht nicht.
Nee, weil da braucht man dann auch zu viel von.
Ja, genau.
Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wo wir jetzt sind wir in der Thematik drin, jetzt kann man es auch sagen, es gibt ja nichts Schlimmeres, als zu wenig zu nehmen und dann durchzurutschen.
Ja, ja.
Ne? Also je nach Konsistenz und Reißfestigkeit des Papiers, da gibt es Situationen.
Ja, da möchte man nicht drinstecken, hätte ich fast gesagt.
Komm, das jetzt hatten wir gerade eine Zahl, die sehr klein war. Kommen wir zu einer Zahl, die sehr groß ist. Mhm. Wobei ich die Zahl überhaupt nicht weiß. Ich weiß nur, dass es prozentual so ist. Aber weißt du, wer der größte Abnehmer für Kaviar auf der Welt ist?
Für Kaviar? Mhm.
Es gibt eine, ich sag mal, Firma oder einen Abnehmer auf der Welt, die sind mit Abstand mit weit über 30% des weltweiten Kaviars verbraucht. Dabei.
Eine Organisation oder so.
Ja, es könnte oder ein Oligarch. Das ist egal, aber es ist eine Sache.
Der Kreml?
Nee. interessanterweise die Lufthansa.
Hätte ich fast gesagt. Warum, weiß ich nicht, einfach nur doof geraten. Aber warum die Lufthansa?
In der ersten Klasse. Also nicht in der Business-Klasse, aber in der First-Klasse in der Lufthansa ist es Tradition, und deswegen habe ich darüber gelesen, weil die überlegen, diese Tradition jetzt mal so ein bisschen aufzubrechen, aber da gibt es einfach Champagner und Kaviar Flatrate.
Wow.
Also wenn du da einsteigst, du bekommst erstmal, also das ist ja in der First-Class, habe ich dann auch gelernt, wusste ich nicht, da ist es nicht so, dass es Essenszeiten gibt, wo dann Essen ausgefahren wird, sondern wenn du sagst, ich will jetzt schlafen, ich will jetzt arbeiten, ich will das, also du bestellst à la carte quasi, also auf Wunsch. Aber wenn du dich ins Flugzeug reinsetzt, gibt es erstmal Kaviar. Und das kann passieren, dass da so eine halbe Dose weggeht, das kann aber auch passieren, dass da 6 Dosen weggehen, wenn da die Hälfte, ich meine, die First-Class-Plätze sind ja immer sehr, sehr wenige. Aber wenn da Leute sind, die das ausnutzen und gern haben, dann die haben immer genug davon an Bord. Mhm. Und das ist ja so. Und da gibt es jetzt gerade Überlegungen, ob man das eindampft, weil die Swiss, diese Schweizer Fluglinie, die auch zur Lufthansa gehört, die hat das jetzt kürzlich, Ende letzten Jahres erst eingeführt. Die hatten das nie. Mhm. Und weil aber die Gäste der Star Alliance, also wo die Lufthansa dazugehört, haben sich immer beschwert, dass die Swiss das nicht machen. Deswegen haben die das jetzt eingeführt sogar. Und da werden jetzt so ein bisschen die Stimmen laut, ob das alles noch so in Ordnung ist, dass man da Flatrates hat.
Das ist schon dekadent irgendwie. Ne?
Ganz, ganz komisch abgebogen, die Lufthansa.
Ja, da ich selten First Class fliege, war mir das nicht bekannt.
Ja, das bin ich auch noch nie. Das wird auch nicht passieren. Nee. Ich bewusst, glaube ich, bin ich noch nie sogar in einem Flugzeug geflogen, wo eine First Class ist.
Ein Jumbo hat immer eine First Class, oder?
Ja, aber ungewöhnlicherweise bin ich vielleicht, ja doch, das kann sein, aber ich bin, glaube ich, so gefühlt dreimal in meinem Leben erst ein Jumbo, also eine 747 geflogen.
Mhm. Bist du denn schon mal beruflich upgegradet worden und Business geflogen? Mhm.
Ja, also das Business bin ich schon ein paar, aber jetzt auch nicht wirklich oft. Aber doch, das schon, aber First Class, also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ein Flug kostet in der Holzklasse 300 Euro, dann kostet der Business, die Businesskarte wirklich schon so absurd viel mehr, nämlich ja. 1500. Ja. Und First kostet dann einfach 8000 Euro. Ja, ja, also ja. Das wird dann so ganz schnell ganz absurd. Ja. Also Business kann schon mal passieren, gerade auch, also da, ich glaube, da ist mir das am meisten passiert, dass ich sogar, obwohl ich, also da hat die Airline abgegradet. Also ich war ja recht viel eine Zeit lang in Südostasien unterwegs und wenn man da so Transitflüge irgendwo hin hat, dass du dann so Flüge hast, wo so ein Nachtflug mit 3 Mann an Bord.
Ja, ja.
Und da haben die dann ganz oft gesagt, kommt nach vorne. Mhm. So wahrscheinlich auch nur aus Eigennutz, damit die nicht so weit laufen müssen. Und wahrscheinlich haben wir den Service überhaupt nicht bekommen, der sonst da üblich ist. Was, hm?
Naja. Ich bin leider noch nie abgegradet worden.
Da gibt es so eine ganz bescheuerte Geschichte von einem Kollegen von mir, der mit seiner Kreditkarte, mit seiner Miles & More Kreditkarte, also diese Meilen gesammelt ja. hat, über Jahre. Und dann endlich es geschafft hat, mit seinen Meilen, seinen Flug, ich glaube nach L.A. war das damals, abzugraden in die Business Class. Flugzeug hebt ab und dann kam ein Flugbegleiter zu ihm und hat gefragt, kennen Sie den Kollegen hinten aus von da hinten? Und da ist so ein nicht aus der Firma, aber ein bekannter Mitflieger, der auch auf die Produktion geflogen ist, dem jedes Fettnäpfchen auch passiert einfach, dass er zusammengebrochen ist und ab jetzt den ganzen Flug nur noch liegen konnte und hat gesagt, vorne in der Business Class sitzt ein Kollege von mir, da könnte ich mich ja hinlegen. Und dann hat der Flugbegleiter drum gebeten, dass der doch den Platz abgibt und die Plätze tauscht und zack, saß auf seine Meinung wieder in der Holzklasse.
Ah, ja. Ach, rein.
Sag mal, obwohl wir die 150. Folge haben, aber wir haben nicht mehr Zeit eigentlich, ne?
Nee, wir haben mal wieder konzeptlos gelabert, wie wir das seit 150 Folgen eigentlich machen. Und dabei hätten wir noch
so viel am Zettel. Wir machen zur Feier des Tages, weil du es immer so magst, machen wir noch schnell
Pizza, Wein mit Blutwurst, Reiswaffel, Carpaccio, Salamisuppe, selbstgemachtes Fischketchup, ausgerenkte Rippe, Knoblauch, Nusseis, frittiertes Rinderfilet, Schwarzbrotburger, Kaviarauflauf und Rinderschmalz-Tatar.
Das ist ein Scheißrezept aus dem Web.
So, habt ihr wieder was zu essen mitgebracht? Was ganz schnell. Was ganz schnell ist. Und ich bin mir mal wieder nicht sicher, wie das letzte Rezept, was ich auch mitgebracht habe, ob das nicht wirklich doch ein Rezept ist, was es irgendwo irgendwo in Deutschland gibt, wahrscheinlich irgendwo östlicher von uns. Aber Nudeln mit Leberwurst-Sahnesoße. Und wie gesagt, weil das Ding ist, wenn man danach googelt, man findet es nicht nur einmal, sondern man findet es in verschiedenen Konstellationen. Leberwurst, Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten, eine Zwiebel, Rapsöl, Sahne, Pfeffer, Zwiebel fein schneiden, in Rapsöl kurz anbraten. Nun die Haut der Leberwurst entfernen und die Wurst zerbröseln. Wenn die Zwiebeln leicht Farbe annehmen, die zerbröselte Wurst, hinzufügen. Wenn die Leberwurst sich langsam in Brei verwandelt, mit Sahne ablöschen und den weißen Frühlingszwiebelringen dazugeben und garen. Nun pfeffern.
Mm.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Nee. Nein.
Nein, wir wollen auch nicht, ne?
Nee, man muss auch nicht alles machen.
Leberwurst, Sahnesoße. Ich finde ja überhaupt, Sahnesoße ist schon, muss die gut sein, damit die gut ist.
Die muss gut sein, ja.
Aber einfach mit Leberwurst warm gemacht ist, finde ich schon. Ja, frag mich nach mehr Rezepten, wenn ihr Hunger habt.
Oh Mann.
Ja, in diesem Sinne, hört die Folge am besten nochmal von vorne, weil ganz vorne ist ein neues Lied, ein neues wir haben ja auch ein neues Outro.
Wir haben auch ein neues Outro,
ja. Es kommt ja sogar jetzt ein neues Outro. Ja. Und ein neues Foto haben wir und überhaupt, es riecht hier, es riecht hier nach Leberwurst, nach Rosen. Es riecht hier nach Rosen.
Nach Rosen.
In diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche wahnsinnig und dann arbeiten wir endlich mal unsere Themen von den Zetteln ab und labern und nicht so völlig benunsen.
Obwohl wir das ja am besten können.
Ja, auch. In diesem Sinne, komm, letzte Worte gehen an dich und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschö.
Ja, ich sag nur, nicht nachkochen. Mardiot. Schwenk dir um.